Guten Morgen für die, die ich noch nicht selber begrüßt habe. Es freut mich auch, wieder mal da zu sein. Und jetzt habe ich noch die Frage, ist jemand da, der Hochdeutsch versteht, aber keine Mundart? Dann Mundart. Gut. Des und ich, wir kommen ja aus der FEG in Frätiken. Und die FEG in Frätiken planet im Herbst 2024 wieder mal gemeinsame Gemeindeferien. Und gerade am Anfang von dem Jahr hat die Gemeindeleitung darum schon einmal ein Mail verschickt. Ein Mail mit einem Link, der auf eine Homepage führt von einem Hotel in Kroatien. Und auf dieser Homepage gibt es massenweise Fotos von dem wunderschönen Hotel, das für die Gemeindeferien vorgesehen ist. Und man sieht dort komfortable Zimmer, Restaurant, einen Hotelstrand direkt am Meer, eine grosse Parkanlage. Und wenn man die Fotos so anschaut, es ist ein richtiges Paradies. Und es sieht auch, abgesehen von dem, so aus, als wenn dort immer nur die Sonne scheinen würde. Ich bin sicher, dass sich nur schon wegen diesen Fotos ganz viele Gemeindeglieder anmelden und dann daran teilnehmen. Und gerade wegen diesen Fotos kann jetzt die Vorfreude auf die Ferien wachsen. Dank diesen Fotos kann man sich nämlich jetzt vorstellen, wie paradiesisch schön diese Ferien werden. Lassen wir das für den Moment mal so stehen. Ich lese jetzt den Predigttext aus Matthäus 9, Vers 2 bis 8. Es ist überschrieben in der Luther-Übersetzung und in der Neuen Genfer Übersetzung. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Übersetzungen ist. Es ist überschrieben mit Heilung eines Gelähmten. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbahre zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte dachten im Stillen: Das ist ja Gotteslästerung. Jesus waren ihre Gedanken nicht verborgen. Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Als die Menge das sah, waren alle voller Ehrfurcht und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Jesus hat in einem Haus in Kapernaum, dort, wo er gewohnt hat, predigt. Wenn wir die gleiche Geschichte im Lukas-Evangelium nachlesen, dann erfahren wir dort, dass in dem Haus ein dichtes Gedränge geherrscht hat. Unzählige Leute haben sich da um Jesus geschart und haben die Predigt nicht verpassen. In unserem Text steht, dass ein Gelähmter zu Jesus gebracht wurde. Aber so einfach ist das nicht gewesen. Eben, gerade wegen dem Gedränge haben die vier Männer, die den Gelähmten zu Jesus bringen wollten, eigentlich keine Chance gehabt, nur schon in die Nähe von Jesus zu kommen. Im Lukas-Evangelium steht noch, dass die vier Gelähmten aufs Dach gestiegen sind und der Gelähmte an Seil durchs Dach Jesus direkt vor die Füße gelegt haben. Jetzt wir müssen mal überlegen, wie war eigentlich die Reaktion von Jesus, wo da plötzlich vor seiner Nase ein Gelähmter ihm vor die Füsse gelegt worden ist. Also wir lesen es da im Vers 2, wenn er auf das reagiert hat. Im Vers 2 sagt Jesus zu dem Gelähmten: Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie haben jetzt echt alle anderen auf das reagiert, was Jesus da gesagt hat. Zum Beispiel der Gelähmte. Was hat echt der Gelähmte gedacht, wo Jesus so noch gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben? Ja, der hat gedacht, wieso vergibt mir Jesus jetzt meine Sünden? Meine Sünden sind doch gar nicht mein Problem. Ich bin nicht wegen meiner Sünden zu Jesus gekommen. Ich bin zu ihm gekommen, weil ich nicht laufen kann, weil ich gelähmt bin. Eigentlich habe ich gehofft, dass Jesus mich wieder gesund macht. Ich vermute, dass er ganz irritiert zu Jesus aufgeschaut hat und innerlich total enttäuscht war. Was haben euch seine vier Freunde gedacht, die sich ein Bein ausgerissen haben, ihren Freund Jesus vor die Füße zu legen? Vermutlich haben sie im ersten Moment gedacht, sie hätten wahrscheinlich nicht richtig gehört und haben sich verdutzt angeschaut. Sie sind mit einem grossen Ziel, mit einer grossen Hoffnung auf Kapernaum gekommen, weil sie gehofft haben, dass Jesus ihren Freund heilt. Es hat sich nämlich im ganzen Land und sogar über die Landesgrenzen raus herumgesprochen, dass da einer sei, der alle Krankheiten heilen kann. Und die Leute sind darum von überall her auf Kapernaum gekommen, schauen, ob auch da etwas dran sein könnte. Darum sind jetzt die vier Freunde eigentlich auch total frustriert. Den grossen Aufwand hätten sie sich wirklich sparen können. Auch sie sind einfach enttäuscht. Ganz anders reagieren die Schriftgelehrten, die da auch anwesend sind. Im Vers 3 heißt es: Einige Schriftgelehrten dachten im Stillen, das ist ja Gotteslästerung. Es wundert uns nicht, dass die Schriftgelehrten gefunden haben, Jesus sei ein Gotteslästerer. Weil für sie war ja klar, dass nur Gott selber kann Sünden vergeben kann. Ich meine, da könnte jeder kommen und sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ob denn das zutrifft oder nicht, das kann ja gar niemand kontrollieren. Für die Schriftgelehrten ist Jesus ein Wichtigtuer, der sich aufspielt, wie wenn er selber Gott wäre. Das, was jetzt passiert, ist aber gerade der Beweis, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Im Vers 4 sehen wir, dass Jesus die Schriftgelehrten durchschaut, weil er ihre Gedanken kann lesen. Das ist auch etwas, was nur Gott kann. Und dann liefert Jesus gerade noch den Beweis, dass er tatsächlich berechtigt ist, Sünden zu vergeben. Ich lese nochmal Vers 4 bis 7. Jesus waren ihre Gedanken nicht verborgen. Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Jesus heilt den Gelähmten. Und der steht auf, nimmt seine Matten auf, die noch drauf gelegen ist, und geht heim. Das klingt jetzt alles total nüchtern. Im Lukas-Evangelium steht immerhin noch, dass er Gott laut gelobt und preisen hege. Im letzten Vers von unserem Abschnitt, in dem Vers 8, sehen wir jetzt auch noch, wie all anderen das nachgegangen ist, was da miterlebt haben. Und wie sie auf das reagiert haben. Im Vers 8 steht, als die Menge das sah, waren alle voller Ehrfurcht und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Das Wunder hat bei diesen Menschen eine grosse Ehrfurcht ausgelöst. Sie haben Gott mit lobenden Worten gepriesen, weil er den Menschen so viel Macht gegeben hat. Jetzt müssen wir mal überlegen, was genau hat das Volk dazu gebracht, dass sie mit Ehrfurcht Gott gepriesen haben? Weil Jesus am Gelähmten die Sünden vergeben hat. Oder weil er den Gelähmten geheilt hat, dass er wieder laufen konnte. Ich bin überzeugt, dass nach der Heilung von dem Gelähmten keiner, der da anwesend war und das Wunder miterlebt hat, noch daran gedacht hat, dass Jesus vorher dem Gelähmten die Sünden vergeben hat. Dass der Gelähmte wieder laufen konnte, das ist für all die, die da anwesend waren, das grosse Wunder gsi. Und wie ich schon gesagt habe am Anfang, der Titel von dem Bibelabschnitt ist ja auch dementsprechend. Es heisst die Heilung eines Gelähmten. Es heisst nicht, einem Gelähmten werden die Sünden vergeben. Sind wir nicht auch versucht, Tatsache, dass der Gelähmte wieder laufen konnte, als das Wesentliche in dem Text anzuschauen? Wenn einer, der gelähmt ist, plötzlich wieder laufen kann, dann ist es natürlich spektakulär. Hingegen, wenn einem einfach die Sünde vergeben wird, dann passiert im Moment nicht so viel und man sieht das dem vielleicht auch nicht gerade so an. Aber wie denkt echt Jesus selber darüber? Was ist ihm echt wichtiger? Die Vergebung oder die Heilung? Ganz klar, es ist keine Frage, die Sündenvergebung. Ganz klar. Sicher hat Jesus alle anwesenden Menschen bewusst mit seinem Vorgehen wollen, zum Nachdenken anregen. Und das wird der Text auch mit uns machen. Wir sollen darüber nachdenken, was denn wirklich das Wichtige ist. Und gleichzeitig hat Jesus durch die Heilung von dem Gelähmten den Beweis geliefert, dass er tatsächlich der Sohn von Gott ist, der Messias. Im Vers 6 bezeichnet er sich selber ganz offen als der Menschensohn. Vers 6. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Menschensohn ist ein ganz besonderer Ausdruck, weil als Menschensohn haben schon die Propheten im Alten Testament den Erlöser, den Messias, den Retter angekündigt gehabt. Es ist eine menschliche Reaktion, dass für uns das Wunder von dieser Heilung im Vordergrund steht. Aber wir müssen uns mal in die Situation von Jesus versetzen. Jesus kommt aus einer ganz anderen Welt. Seine Heimat ist bei seinem Vater im Himmel. Und wo Jesus den Himmel verlassen hat und als Mensch zu uns auf die Erde gekommen ist, hat er ganz genau gewusst, dass er nur für eine begrenzte Zeit in die Welt kommt. Sein wahres Leben findet für ihn bei seinem Vater im Himmel statt. Jesus ist nur für eine bestimmte Zeit zu uns auf die Erde gekommen, um den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihm gegeben hat. Jesus ist gekommen, um uns Menschen aus unserer Verlorenheit herauszuretten. Mit seinem Leiden und Sterben am Kreuz hat er die Strafe für unsere Schuld und unsere Sünden auf sich genommen. Er hat für uns Menschen gezahlt, dass ein ewiges Leben im Himmel überhaupt Realität kann werden für uns. Und jeder Mensch, der die Vergebung annimmt und daran glaubt, dass Jesus auch für seine Schuld gestorben ist, der darf mit Sicherheit wissen, dass er die Ewigkeit einmal wird bei Gott im Himmel verbringen. In dem Moment, wo Jesus am Gelähmten die Sünde vergeben hat, nicht wo er ihn geheilt hat, wo er ihm die Sünde vergeben hat, hat der Gelähmte sozusagen ein Eintrittsbillett in den Himmel bekommen. Damit hat Jesus am Gelähmten das ewige Leben im Himmel geschenkt. Das Geschenk für die Ewigkeit. Dagegen ist die Heilung von dem Gelähmten, so wichtig, dass sie im Moment war, nur ein Geschenk auf die Zeit. Jetzt der kurze Bibelabschnitt, die paar Vers, die wir jetzt gelesen haben, wird eigentlich genau das Gleiche sagen, wie uns die ganze Bibel will sagen. Nämlich, dass es in unserem Leben zuallererst mal darum geht, dass wir die Rettung durch Jesus Christus ganz persönlich für uns annehmen. Dass Gott uns ein ewiges Leben schenkt, wenn wir zu unseren Sünden stehen, Jesus um Vergebung bittet und ihn als unseren Retter akzeptiert. Mit Jesus freut sich dann der ganze Himmel darüber, über jeden Mensch, der sich retten lässt. Und das aus zweierlei Gründen. Erstens einmal, Jesus hat für die Rettung von uns Menschen alles gegeben. Er als Sohn von Gott hat sich an unserer Stelle demütigen und verspotten lassen. Er ist an unserer Stelle ausgepeitscht und gefoltert worden. Und Jesus hat sich nicht gewehrt, wo seine eigenen Geschöpfe ihn auf eine fürchterliche Art und Weise hingerichtet haben. Wer so gelitten hat, der freut sich darüber, wenn das Leiden nicht vergeben gewesen ist. Wenn sich durch das Leiden ein Haufen Menschen retten lassen. Das ist das Erste. Der zweite Grund, warum sich Jesus darüber freut, wenn Menschen zum Glauben finden, er freut sich riesig darüber, wie er allen Menschen, die gerettet sind, kann den Himmel zeigen, seine Heimat. Jesus weiß, wie unbeschreiblich herrlich und wunderbar das Leben im Himmel ist. Jesus ist von dort gekommen und ist auch wieder dort zurückgegangen, zurück heim zu seinem Vater. Und er hat schon zu seinen Jüngern gesagt, dass er heimgehe in den Himmel und für sie Wohnungen vorbereite. Er will, dass alle zusammen, die zu ihm gehören, dort sind, wo er ist. Im Johannes 17, Vers 24, bittet er darum seinen Vater. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Ich bin sicher, dass Jesus kaum darauf kann warten, bis er uns all die Herrlichkeiten im Himmel kann zeigen und sie mit uns kann teilen. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wie stellen wir uns den Himmel vor? Also auf den ersten Blick haben wir das Gefühl, dass alles, was in der Bibel über den Himmel steht, uns nicht gerade sehr hilft, dass wir uns ein vollständiges Bild vom Himmel machen können. Es ist schwierig, sich den Himmel vorzustellen. Dabei gibt es in der gesamten Bibel immer wieder genug Hinweise, wie es im Himmel könnte sein. Zwar steht nichts Konkretes darüber, man könnte nicht eine Zeichnung anfertigen, wie es im Himmel aussieht. Aber das, was uns über den Himmel mitteilt wird, das regt zum Nachdenken an und hilft uns, dass wir das Wesentliche, was im Himmel mal stattfindet, können begreifen und erfassen. Und wir dürfen nicht vergessen, Gott hat eben auch ein Problem mit uns Menschen, wenn er uns beibringen will, wie es in seinem Himmel aussieht. Weil die himmlische Welt so etwas komplett anders ist, fehlen uns die Worte, Begriff und das Verständnis für den Himmel. Der Apostel Paulus hat einmal in einer Vision einen Blick in den Himmel rühren. Und wie er im 2. Korinther 12, Vers 4 schildert, hat er dort unaussprechliche Worte gehört. Wort, wo kein Mensch kann aussprechen, steht dort in dem Text. Und darum ist es auch für Gott nicht so einfach, uns beizubringen, wie es im Himmel konkret aussieht. Ich glaube, ich hätte die gleichen Schwierigkeiten, wenn ich unserem Nachbarhund die Elektronik von einem Tesla erklären. Trotzdem findet er mit der Offenbarung in Kapitel 21 und 22 genug Hinweise, wie es im Himmel könnte aussehen. Die helfen uns, zum Erfassen, was für eine wundervolle und herrliche Welt uns im Himmel erwartet. Und ich lese ein paar Vers. Offenbarung 21, Vers 2 und 3. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Gott hat am Johannes auch so in einer Vision zeigt ein Bild über den Himmel, ein Einblick. Und auch der Johannes, der das alles aufgeschrieben hat, er sucht nach geeigneten Worten, um uns klarzumachen, was er in dieser Situation gesehen hat. In dieser Vision sieht Johannes, wie ein himmlisches Jerusalem aus dem Himmel auf die neue Erde herabkommt. Und er vergleicht die Schönheit von dieser Stadt, die er hier zu sehen bekommt, mit einer Brut, die sich am Hochzeitstag für ihren Bräutigam schön macht. Für das Unaussprechliche, das Johannes hier zu sehen bekommen hat, ist ihm kein zutreffenderer Beweis eingefallen als eben der Vergleich mit dieser Brut. Weiter fahren wir über die himmlische Stadt, dass Gott dort ganz persönlich unter seinem Volk lebt, zmitzt unter den Menschen. Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. In dieser neuen Welt gibt es keine Tränen mehr. Höchstens Freudentränen. Aber es gibt gar keinen Grund zum Brüllen oder zum traurig sein. Der Tod, das Sterben, ist auch kein Thema mehr. Der Tod, die grösste Bedrohung vom Leben, ist einfach nicht mehr vorhanden. Gibt es nicht. Leid, Leiden und Schmerzen gibt es dort auch nicht. Niemand hat mehr Angst im Himmel. Das ist ein Ort der totalen Sicherheit. Denn was früher war, ist vergangen, heisst da im Text. Für mich ein Hinweis, dass alles, was früher noch war, also wie ausgelöscht ist. Einfach ausgelöscht. Die Vergangenheit belastet und beschäftigt im Himmel niemand mehr. Vers 5. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Gott selber bestätigt uns, dass das alles hundertprozentig wahr ist und einmal genau so kommt. Vers 6. Dann sagt er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O. Wie es da steht. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Bei Gott im Himmel sind wir an einer Quelle angeschlossen, wo uns mit allem, was wir brauchen, versorgt. Dort hat niemand mehr Durst nach Frieden. Es gibt keinen Durst mehr nach Sicherheit. Niemand mehr hat einen Durst nach Sinn und Befriedigung oder nach Geborgenheit. All diese Grundbedürfnisse sind im Himmel einmal gestillt. Dann im zweiten Teil vom Kapitel wird das himmlische Jerusalem genauer beschrieben. Ich lese das jetzt nicht durch, aber es lohnt sich, das in aller Ruhe wieder mal durchzulesen und sich darüber Gedanken zu machen, was das alles bedeutet. Dann nur das Wichtigste. Die Stadt selber, die leuchtet wie ein kristallklarer Edelstein. Das klingt ein bisschen kitschig, aber man kann sich überlegen, was das könnte bedeuten. In dieser Stadt hat es 12 Stadttore. Auf diesen Toren stehen die Namen der 12 Stämme von Israel. Dann hat es 12 Grundsteine und auf diesen Grundsteinen stehen die Namen der 12 Apostel. Das alles ist ein Hinweis, dass in dieser Stadt alle gläubigen Menschen aus der Zeit vom Alten und vom Neuen Testament zusammenleben. All zusammen in dieser Stadt. Die Grösse des neuen Jerusalem wird mit Länge mal Breite und Höhe angegeben. Also wir gehen ja in der Regel die Grösse einer Stadt mit der Zahl der Einwohner an. Oder vielleicht mit der Anzahl Quadratkilometer. Länge mal Breite und das ergibt eine Stadtfläche. Wenn jetzt da die himmlische Stadt mit Länge mal Breite mal Höhe angegeben wird, könnte das ein Hinweis sein, dass im Himmel mehr als 3 Dimensionen gibt. Die Länge, Breite und Höhe, die sind je 12'000 Stadien, heisst da im Text. Das gibt einen Würfel von 2200 Kilometer Seitenlänge. Also eine Seitenlänge entspricht der Distanz von Hamburg auf London, auf Lissabon. Hamburg-Lissabon. Und das als Würfel. Im Vers 17 steht dann noch der Hinweis, dass die Massangabe Menschenmassage sind. Vielleicht gibt es aber auch himmlische Maßstäbe. Und dann könnte die Stadt auch um einen x-fachen Faktor noch grösser sein. Also etwas, das wir uns einfach nicht vorstellen können. Weiter steht dann noch beschrieben, dass in dieser Stadt nur die alleredelsten Materialien vorkommen. Jedes Stadttor ist eine grosse Perle. In der Mitte auf dem Hauptplatz dieser Stadt, der ganze Boden besteht aus durchsichtigem, reinem Gold. Das ist auch unvorstellbar. Eben, es klingt ein bisschen kitschig, aber was das könnte bedeuten, können wir uns ja einmal überlegen. Es sind die allerbesten, edelsten Materialien, die wir dort antreffen. Und wer das gesehen überkommt, der wird für eine lange Zeit auf mit offenem Mund dastehen und nur staunen. Was für Materialien wir dann im Himmel auch einmal werden antreffen, ich bin sicher, Jesus freut sich jetzt schon unheimlich darauf, dass er uns all die überschwängliche Herrlichkeit kann zeigen und sein Zuhause mit uns kann teilen. Im Kapitel 22 wird dann noch beschrieben, wie üppig die Versorgung im Himmel ist mit einfach allem, was wir zum Leben brauchen. Es hat einen Wasserstrom, wo all unsere Bedürfnisse und unsere Sehnsucht definitiv stillt. Links und rechts von dem Strom stehen die Lebensbäume, die jeden Monat neue Früchte bringen. Die Blätter von diesen Bäumen sorgen für Gesundheit und das Wohlbefinden. Und darum gibt es im Himmel auch keine Krankheiten mehr. Mit diesen drei Bildern, also mit dem Wasser, den Früchten und den Blättern, teilt uns Gott mit, dass wir dort in dieser himmlischen Welt von ihm persönlich mit allem versorgt werden, was wir brauchen. Dort bleibt kein Bedürfnis ungestillt. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, Jesus hat sein himmlisches Zuhause für uns Menschen freiwillig verlassen. Die grossartige Welt von vollkommener Schönheit, die himmlische Umgebung, wo Überfluss herrscht, seine himmlische Heimat, wo kein Mangel hat, gar nichts. Die Welt, wo nichts Böses, keine Lügen und Intrigen, keine belastenden Beziehungen, kein Missbrauch, keine Einsamkeit, keine Suche, keine Viren mehr vorhanden sind. Die vollkommene Welt hat Jesus verlassen und ist für uns in den Sündenpfuhl auf unsere Erde gekommen. Und das mit dem Ziel, dass jeder Mensch, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich möchte uns alle dazu aufrufen, dass wir uns regelmässig mit dem Himmel beschäftigen. Holen wir doch immer wieder die Stellen in der Bibel führen, die uns helfen, immer mehr herauszufinden über den Himmel. Das hat nämlich positive Auswirkungen auf unser Leben. Wie sollen wir uns auf den Himmel freuen können, wenn wir doch keinen blassen Schimmer haben, was uns dort oben könnte erwarten? Darum ist das so wichtig. Die Vorfreude auf Ferien ist schon eine wunderbare Freude. Und darum hat die Gemeindeleiter von der FG Frätiken schon anderthalb Jahre im Voraus darüber informiert. Die Vorfreude macht die Ferien jetzt schon im Voraus zu einem grossartigen Erlebnis. Und darum sollen wir uns auch mit dem Himmel beschäftigen. Ich bin überzeugt, dass Gott uns eine Vorfreude auf den Himmel schenken will, dass ihm das wichtig ist. Der Paulus fordert uns im Kolosser 3, Vers 2 auf. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Da auf dieser Erde leben wir nicht in einer heilen Welt. Wir sind da nicht sicher von Unglück und Katastrophen, leider. Auch wenn wir Jesus glauben und wenn wir ein Kind Gottes sind, kann uns irgendetwas Schlimmes passieren. Niemand von uns hat Anrecht darauf, reich und gesund zu sein, von Unglück verschont zu bleiben und sorgenfrei zu leben. Selbstverständlich können wir und sollen wir darum beten, dass Gott uns seinen Segen gibt und auf uns aufpasst, dass wir unter seinem Schutz sind. Aber Anrecht darauf haben wir nicht. Obwohl, ich bin überzeugt, dass er sich mehr um uns kümmert, als wir uns das überhaupt vorstellen können und das überhaupt realisieren. Wenn wir die Sündenvergebung und das ewige Leben geschenkt bekommen haben, dann haben wir das allerwichtigste Geschenk auf sich. Alles andere, Gesundheit, Bewahrung, ein sorgenfreies Leben, ist eine reine Dreingabe. Der Jürgen Mette, das ist ein Theologe, ein Pfarrer und ein gefragter Referent aus Deutschland. Und als er 57 war, hat er die Diagnose Parkinson bekommen. Und es gibt ein Video im Internet, wo er erzählt, wie er mit dieser schweren Krankheit umgeht. Und der Jürgen Mette, er sagt voller Überzeugung, heil sein ist wichtiger als geheilt zu sein. Da können wir wieder zurück zum Gelähmten und daran denken, was Jesus echt wichtiger war. Je klarer unsere Vorstellungen vom Himmel sind, je besser wir Bescheid wissen über das, was im Himmel auf uns wartet, je grösser die freudige Erwartung an den Himmel ist, desto mehr hilft uns das, mit dem Leid in unserem Leben können umzugehen, wenn es uns mal treffen sollte. Im Römer 8, Vers 18 steht: Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das Wissen über den Himmel hilft uns, über die Schicksalsschläge im irdischen Leben hinwegzukommen. Das Wissen, dass das Leiden mal ein Ende hat und dass es ein ewiges Leben in himmlischer Herrlichkeit gibt, hilft uns, durchzuheben. Aber eins ist auch klar, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt aus dem Leben auf dieser Welt verabschieden und uns mit dem Himmel auf eine bessere Welt vertrösten. Nein, vielmehr sollten wir mit beiden Beinen im Leben stehen und uns mit unseren Gaben für Gott einsetzen, solange wir da sind. Aber wir müssen uns auch jederzeit voll bewusst sein, dass die Hauptsache, das wahre Leben, erst noch kommt. Corrie ten Boom, die unter anderem das Leben in einem Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg überlebt hat, sie schreibt: Dieses Leben ist ein Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden sind nur die ersten Früchte und der Vorgeschmack der ewigen Freude, die noch kommen wird. Ja, das Beste kommt noch. Und das bringt uns zum Zweiten, was es bewirkt, wenn wir über den Himmel Bescheid wissen. Also erstens, es hilft uns, über das Leid hinwegzukommen. Jetzt das Zweite, es ist uns ein Ansporn, das, was Gott im Himmel für uns bereit hat, wieder zu erzählen. Wir werden so für unsere Mitmenschen zum Mutmacher. Auch unseren Glaubensgeschwistern, die Schweres durchmachen, können wir helfen, diese Zeit durchzustehen, indem wir mit ihnen über die Himmelsperspektive austauschen und ihnen Mut machen können. Und ganz allgemein treibt uns das Wissen über den Himmel dazu, dass wir das Evangelium weitersagen. Es gibt ja keine bessere Botschaft als das Evangelium für die Menschen, die um uns herum leben. Unsere Gesellschaft ist verunsichert und psychische Störungen sind weit verbreitet. Ich habe das Gefühl, je länger, je mehr sogar. Unser Land braucht das Evangelium. Und zum Inhalt vom Evangelium gehört sicher, dass wir das, was Jesus Christus für uns tun hat, dass wir den Zugang zum Himmel bekommen haben, dass wir das weiter erzählen. Ich meine, das steht im Zentrum, das ist das Wichtigste. Aber was uns im Himmel dort erwartet, das ist fast ebenso wichtig. Wenn Jesus uns das ewige Leben im Himmel schenkt, dann müssen wir doch eine Idee haben, wie das Leben in der Ewigkeit aussieht. Oder jeder Mensch, der sich auf Jesus einlädt, muss doch wissen, dass das Leben, das Jesus ihm schenken will, erstrebenswert ist. Wenn wir jemandem vom Himmel vorschwärmen wollen, dann müssen wir darum eben Bescheid wissen, was uns im Himmel erwartet. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Himmel beschäftigen. Ich bin überzeugt, dass Gott uns da dabei hilft, dass wir immer mehr können erfassen können, was im Himmel für eine Welt auf uns wartet. Und so lässt Gott auch bei uns Vorfreude auf den Himmel wachsen. Vorfreude auf die Ewigkeit. Und das hat sehr positive Auswirkungen auch in unser Leben hier, aber nicht nur für uns hat das positive Auswirkungen, auch für unsere Mitmenschen. Seien wir doch auch in dem Sinn ein Licht für unsere Mitmenschen, indem wir auf die Ewigkeit hinweisen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wenn wir uns nur schon vorstellen, was für eine perfekte Welt, dass du verlassen hast, freiwillig. Eine Welt, wo es nichts gibt, wo einem Angst macht, wo einfach alles in Ordnung ist, wo die totale Erfüllung herrscht. Die hat dort nichts gefehlt. Du hast alles dort gehabt. Eine perfekte, wunderbare, herrliche Welt. Und du hast die freiwillig verlassen, weil du wettest, dass wir Anteil nehmen an dieser Welt. Dass wir auch einmal dort könnten sein. Dass die Angst, die Bedrohungen, die Traurigkeit, die Ängnis, die Einsamkeit, die Probleme, die Sorgen, die wir haben, dass das ein für alle Mal vorbei sein kann. Dass wir mal in einer Welt leben können, wo Gott persönlich für uns selber sorgt und uns mit allem ausrüstet und versorgt, dass kein Bedürfnis, keine Sehnsucht unstill bleiben. Herr, das haben wir dir zu verdanken. Es zeigt, mit was für einer grossen Liebe uns gegenüber, dass du lebst und wie es dir ein Anliegen ist, dass noch ein Haufen Leute zum Glauben kommen. Und ich will dich bitten, tu uns die Welt je länger, je mehr auf, dass wir uns damit befassen, dass wir eine echte Vorfreude auf den Himmel überkommen und dass das unser Leben verändert. Dass wir ein Licht können sein um unsere Mitmenschen herum und das können weitergeben. Dass wir auf dich können hinweisen und auf die Welt, die du für uns bereit machst. Du bist im Himmel, du hast uns Wohnungen bereit und wir dürfen uns jetzt schon darauf freuen, dass wir in eine wunderbare Wohnung einziehen können. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen und wir loben und preisen dich. Du bist unser Retter, du bist die Liebe in Person, das haben wir begriffen. Danke, dass du so wunderbare Pläne und Ziele für uns hast. Amen.